Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Kerosch aus Empur, mit dabei ist Philipp Hopf. Und wir besprechen heute das Thema, verändert Geld den Charakter? Und dazu hat Philipp auf Instagram ein Reel von mir gesehen. Das werden wir jetzt mal auch an dieser Stelle einblenden. Und mich darauf hingewiesen, hey, wollen wir darüber sprechen? Hier ist das Reel.
Geld verdirbt den Charakter.
Nein, es amplifiziert ihn. Wenn du einen schlechten Charakter hast und sehr einseitiger Mensch bist und du behandelst Menschen schlecht und dann hast du plötzlich viel Geld, dann machst du das noch mehr. Wenn du ein guter Mensch bist und du tust Gutes und du hast gute Werte und du hast dann viel Geld, dann machst du das Gleiche mehr. Also es amplifiziert deinen Charakter, es verstärkt ihn, es macht ihn nicht anders.
So Philipp, ich grüße dich an dieser Stelle. Wir haben direkt eine Aussage von mir als Statement, auf die wir auch direkt als erstes eingehen sollten, denn du musst dem Ganzen ja nicht zwangsläufig auch zustimmen, oder?
Nö, aber also erstens mal, wenn man schon sieht, was für eine Frisur du da damals gehabt hast, circa 6,5 Kilo Gel in den Haaren, da sieht man ja schon, hä? Die Richard Mille am Arm.
Alles hat sich verändert.
Hat sich verändert. Also komm, machen wir mal ernst hier. Verändert Geld den Charakter? Du hast ja dort gesagt, es amplifiziert, also es vergrößert das, was du ohnehin schon an Charakterzügen hast. Und wenn du natürlich ein Arschloch bist, dann wirst du dann wahrscheinlich zu einem größeren Arschloch. Mit Sicherheit hat aber Geld auch eine krasse Energie. Ja? Also ich will überhaupt nicht verneinen, dass als ich zum ersten Mal zu etwas Geld kam, dass das einiges mit mir gemacht hat und dass ich da in der heutigen Sicht, in der heutigen Betrachtung, wenn ich mir so anschaue, was ich da damals halt gedacht habe, was irgendwie cool ist oder so, ja, oder wie ich mich da selbst darstellen wollte, das durchaus etwas peinlich ist, ja. Das kann ich, denke ich, so sagen. Ich habe da durchaus auch peinliche Sachen gemacht. Ich weiß nicht, wie es da dir geht. Bist du immer gleich gesettelt gewesen oder hast du auch mal peinliche Sachen gemacht?
Nee, natürlich. Also ganz am Anfang vor allem. Ich glaube, es ist auch eine Entwicklung. Es ist eine Entwicklung zu verstehen, wie damit umzugehen ist, oder beziehungsweise es ist auch ein Durchleben dessen, was man eigentlich denkt, was man dann mögen würde, wenn man viel Geld hat oder wo man Spaß dran findet und dann aber zu merken, hey, das ist es gar nicht. Seien es irgendwelche ganz komischen, cringen Designer-Klamotten mit 1000 Logos am Anfang drauf, die rein gar nichts mit Reichtum zu tun haben, die man, wenn man sie aber nie hatte, dann irgendwann am Anfang Geld hat. Ich denke, jeder, wirklich jeder, der irgendwie angefangen hat, mal Geld zu verdienen, oder fast jeder, hat sich am Anfang erstmal irgendwie irgendwelche Luxusgüter gekauft, die er jetzt aber, wenn er weiterhin erfolgreich war, niemals so tragen oder kaufen würde.
Ja, also guck mal, Kian, es gibt ja durchaus Leute, ich will jetzt keinen besonderen, aber komm, nehmen wir mal vom Style, ist jetzt kein No-Front an meinen lieben Robert Geis, ja, also... keine Kritik, sondern aber es gibt Leute, die sind damals schon flashy gewesen und die ändern ihren Style nicht, auch wenn sie viel Geld haben und das schon seit Jahrzehnten. Der trägt halt immer so Strasssteinchen-T-Shirts oder der, wie heißt er, der Markus Eberhardt, der Prinz Ernst August oder ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, dem sein Style hat sich nicht geändert, was ja eher dafür steht, dass der eher selbst geblieben ist. Ja? Aber jetzt mal meine Frage, wenn du jetzt mal nachdenken müsstest, was war so das Cringeste, wenn du jetzt mal so überlegst, an Sachen, die du gekauft hast oder wie du da ausgesehen hast, wo du mal ein bisschen Geld hattest?
Also ich finde das Cringeste, aber das ist halt jetzt aus meiner jetzigen Situation betrachtet und es war auch eins der ersten Dinge aus dem Luxusgütersegment, die ich mir geholt habe. Erstmal, das Erste, was ich gemacht habe, als ich Geld verdient habe, erstmal alles geupgradet technisch, was ich hatte. Neuer Laptop, neuer Bildschirm, neue Maus, neues Handy. Okay, gut, das zählen wir jetzt nicht mit rein. Das habe ich ja benutzt zum Arbeiten. Das hat ja auch irgendwo den Weg zu meinem Erfolg geebnet. Und auch gut und wichtig, dass ich das zuerst gemacht habe. Aber das Cringeste, wie ich finde, was ich mir ganz am Anfang geholt habe, wobei, da kommt jetzt noch was anderes dazu. Und das hatte ich mir geholt, wo der Podcast neu war. Also erstmal ganz am Anfang, als ich meine ersten paar Tausende von Euros gemacht habe, habe ich mir im KDW in Berlin einen Gucci-Gürtel geholt. Damals war das im Trend. Absolut cringe, wie ich finde. Also ich bin wirklich gar kein Fan von Gucci. Ich finde auch die Gucci-Caps cringe. Sorry, wenn ich da irgendwem jetzt das Herz breche. Aber das war so eins der Cringe-Sachen. Was auch sehr cringe ist jetzt im Nachhinein betrachtet, wo du im gleichen Boot sitzt, Philipp, ist, dass ich mir, als ich nach Dubai gekommen bin und so ein paar Uhren gekauft habe, eine Iced-Out-Uhr geholt habe, und zwar eine Iced-Out Cartier Santos, die ich auch original vielleicht dreimal getragen habe und dann nie wieder. Philipp, Da sitzt du im selben Boot drinne, mein Lieber.
Ja, aber da, das war bei mir noch quasi noch krasser, weil als ich das gemacht habe, da hatte ich quasi wirklich fast, also da hatte ich zu diesem Zeitpunkt, das war das, was ich hatte, mehr oder weniger, ja. Und da habe ich mir diese Uhr gekauft, auch eine Cartier Santos damals. Das ist die erste teure Uhr überhaupt, die ich mir gekauft habe. Und wohlgemerkt, Kian, viele andere, die bekommen die geschenkt. Wir haben sie uns selbst erarbeitet. Das ist schon mal ein Unterschied. Und da kannst du im Endeffekt auch machen, was du willst. Aber was in meinem Kopf vorgegangen ist, ja, an was habe ich da gedacht? Selber, jetzt guckt mal, ihr wisst ja, gut, damals habe ich nur Haare gehabt, ja, aber ich bin jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein krasser Rapper oder sonst irgendwas, ja. Und ich habe selber irgendwie gedacht, dass ich eine Persönlichkeit bin, der das stehen würde, eine volldiamantene Uhr zu tragen, ja. Wenn ich das heute überlege, dann denke ich mir einfach nur, Junge, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Aber damals, es war halt einfach so und es war wirklich so, danach hatte ich erstmal keine Kohle mehr. Ja? Es war wirklich ein reiner, wenn du so willst, Show-off. Ich möchte jemand sein, ich möchte darstellen, jemand zu sein. Und ja, deswegen, natürlich hat das dann einen erstmal irgendwie verändert. Aber Kian, da gibt es einen richtig guten Spruch, den gibt es im Deutschen gar nicht. Die Amerikaner definieren das viel besser und die sagen, he is not used to money. Er ist Geld nicht gewöhnt. Und das ist dann wirklich etwas, es gibt ja Leute, die haben viel Geld, aber sie laufen trotzdem rum wie halt die letzten Neureichen. Warum? Weil sie es erst seit kurzem haben, deswegen sind sie Geld nicht gewöhnt. Und das war eben wirklich so, wenn du das mal jetzt über Jahre hast, wie beim Kian und mir, irgendwann sollte dann mal so ein Zustand eintreten, wo du sagst, chill dich mal, alles ist gut. Du kriegst jetzt nicht mehr einen Herzinfarkt, wenn du deinen Kontostand siehst oder du rastest nicht mehr aus. Oh krass, noch eine Million, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja? Sondern du nimmst es einfach ganz normal hin, es ist Daily Business und dann sollte sich eine Art Beruhigung einsetzen und du läufst halt nicht mehr mit vollgekleistert mit Markenklamotten rum, wie so der letzte Honk.
Genau, aber das setzt ja dann wieder zurück zu dem, was ich ursprünglich gesagt habe, dass Geld dich nicht verändert, sondern das verstärkt, was du schon bist. Da gibt es auch ein anderes Zitat von Winston Churchill, beziehungsweise es wird ihm zugeschrieben, er sagt, Geld ist wie ein Verstärker in der Musik, es verändert nicht die Melodie, sondern nur die Lautstärke, das heißt, die Person verändert sich gar nicht fundamental. Wenn wir beide dem jetzt mal zustimmen, Philipp, dann hätte ich darauf bezogen direkt mal die erste Frage. Also erstmal, Philipp, stimmst du dem zu? Gibt es Menschen oder kennst du Menschen, die sich komplett verändert haben? Oder meinst du, diese Menschen waren wirklich auch schon so? Nur jetzt haben sie eben die Möglichkeiten, das so umzusetzen.
Ja, also es ist wirklich schwierig. Ich würde mal um eine ganz prominente Person, die wahrscheinlich viele, viele Leute kennen, du mit Sicherheit auch, und das ist Conor McGregor. Wenn du Conor McGregor anschaust, jetzt heutzutage, wo er wahrscheinlich, man könnte sagen, ungefähr 30% der Kokainernte Kolumbiens wahrscheinlich selbst sich durch die Nase zieht und ganz anders aussieht, schwitzen versoffener Ire einfach, viele Skandale, viele Vorwürfe von Vergewaltigungen und so. War der das jetzt vorher schon und jetzt hat er die Möglichkeit dazu? Vielleicht ist das wirklich so. Diese Tendenzen waren davor schon da. Und wie du ganz richtig gesagt hast, du machst die Lupe drauf, to amplify, vergrößern. Und damit amplifizierst du seine Charakterzüge, die sowieso in ihm geschlummert sind, die er aber vielleicht so nicht rausgelassen hat, weil er nicht konnte. Er hatte nicht die Macht und die Möglichkeit dazu. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass du sehr nahe bist an der Wahrheit.
Gut, dann, wenn du dem zustimmst, dann würde ich erstmal die erste Frage stellen. Wenn Geld den Charakter verstärkt, was ist genau damit gemeint? Sind es Impulse? Ist es die Moral? Sind es Handlungsspielräume? Was meinst du? Was genau wird damit verstärkt?
Ich glaube, dass es die Outliers des Charakters massiv verstärkt. Also als Beispiel jetzt mal. Angenommen, du hast eine geheime Sehnsucht. Ja, du bist jetzt aber einfach ein armer Klempner. Du hast eine geheime Sehnsucht und das ist, du schnüffelst gerne an den Socken von hübschen Frauen. Ja? Aber bisher, wenn du eine hübsche Frau frägst mit deinem Klempner-Outfit und so, die gucken dich alle an und sagen, verpiss dich. Ja? Aber jetzt hast du plötzlich sehr viel Geld und Einfluss. Und jetzt kannst du sagen, ich gebe jeder Frau, der ich an den Socken schnüffeln kann, gebe ich 5.000 Euro in Cash. Sage ich dir, werden die sich diese Frauen das gut überlegen, ob sie dieses Angebot ablehnen. Also, was passiert? Deine Sehnsucht, deine Leidenschaft, dein Fetisch, das du vorher vielleicht nicht rauslassen konntest, durch Geld hast du die Möglichkeit, es dir zu erkaufen und dann machst du es halt.
Absolut. Das ist auch das, was ich sage. Ich sage, Geld ist quasi eine negative Form einer Ethikprüfung, könnte man sagen. Warum? Ja. Weil es den äußeren Druck entfernt. Und das Einzige, was bleibt, wenn der äußere Druck entfernt wird, ist die Entscheidung. Und die Entscheidung ist am Ende der Ausdruck des Charakters. Wenn du keinen äußeren Druck hast, wenn du, sagen wir mal, du hast ein Set an Präferenzen und jetzt plötzlich ist das an Druck, was um dich herum bestand in Sachen Notwendigkeit oder Angst oder Opportunismus weg, also deine externen Zwänge sind reduziert durch das Geld, dann ist das freigelegt, was du als Person machen würdest in Abwesenheit von genau diesem Zwang. Und das zeigt und reflektiert, wer man eigentlich wirklich ist. Das ist meine Meinung. Das heißt, dieses Set an Präferenzen, wie man sich verhalten würde, hat jeder schon. Aber ich würde trotzdem sagen, Philipp, dass Alter eine große Rolle spielt. Du hast jetzt zum Beispiel Conor McGregor genannt. Der ist, würde ich sagen, mit seinem Alter, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ich glaube, der wird auch Mitte 40 sein mittlerweile, oder?
Nee, Mitte 30
okay, ist er. Mitte 35. 30, gut. Der ist so langsam im Leben angekommen. Wenn du jetzt jemanden hast, der sehr jung, sehr, sehr viel Geld hat, der Charakter entwickelt sich ja erstmal. Man weiß noch gar nicht, wer man wirklich ist. Man entwickelt sich dahin. Da würde ich dann sagen, da sollte man vorsichtig sein, Personen vielleicht zu früh in gewisse Kategorien einzustempeln. Ich persönlich habe auch sehr, sehr früh sehr viel Geld gemacht und für mich war es auch ein Entwicklungsprozess zu sehen, okay, was will ich damit machen, wohin will ich gehen? Und deswegen glaube ich, es ist eine Alterssache, es ist eine Entwicklungssache, aber trotzdem im Kern ist es das Set an Präferenzen, was freigelegt wird durch eben diesen Zwang, der wegfällt. So, jetzt nächste Frage für mich an dich, Philipp. Wenn wir sagen, es ist nicht der Mensch, der sich verändert, sondern der Kontext, der dann eben nicht mehr korrigierend eingreift, dann ist meine nächste Frage, warum wirkt es so, als würden manche Menschen durch Geld unethischer, arroganter oder egozentrischer nehmen? Und warum erleben wir diese Verstärkung eher oft nur negativ?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil wenn du das siehst, woher nehmen wir die Informationen über diese Beispiele, dann kommen sie aus den Medien und die Medien sind eben fokussiert auf negative Ereignisse, weil sie sich halt einfach besser, negativ verkauft sich besser. Nehmen einen YouTube-Thumbnail oder so, wenn du, oh mein Gott, alles crasht runter, wie jetzt gerade die Börse beispielsweise, dann hast du darauf mehr Klicks als super, hurra, es ist total toll gerade. Das interessiert viel weniger Leute. Angst ist eine größere Triebfeder. Und ich glaube, dass Beispiele, die negativ sind, stärker in den Fokus rücken, als wir, erinnere dich, Kian, du kamst damals zu mir her und hast gesagt, okay, lass uns bitte, du hast es gesehen, was ich mit den Rentnern mache, du hast gesagt, hey, ich hebe Geld ab, wir gehen, organisieren das jetzt, dass wir ein paar Menschen, die bedürftig sind, die keine Zukunft haben, die Geldsorgen haben, ältere Menschen, dass wir denen helfen, sondern haben wir das gemacht. Ich sage dir, das ist nachher, das freut ein paar Leute und so, aber die Energy, die dabei rausgelassen wird, die ist nicht so stark, wie wenn du irgendwie, oh, was soll ich jetzt ein dummes Beispiel nennen, wie wenn du irgendwie eine Frau geschlagen hättest oder sowas, ja, dann würde das in allen deutschen Zeitungen stehen, ja, in allen rauf und runter wäre das ein Skandal, aber jetzt gebe mal 100.000 Euro an Rentner her und mache was Tolles, glaubst du, dann schreibt die Bildzeitung, der Stern oder der Spiegel, einen Scheißdreck werden die tun, weil sie wollen dich auch gar nicht in einem positiven Licht sehen, sie wollen dich in einem negativen Licht sehen. Und deswegen glaube ich, dass wir mehr von den negativen Beispielen sehen.
Ich glaube auch. Also erstmal, die Wahrnehmung an sich ist ja auch asymmetrisch. Jemand, der negative Sachen macht, wird viel mehr wahrgenommen. Und positive Sachen wie Geld spenden oder großzügig sein, das ist ja etwas, was man halt öfter auch privat macht, nicht so öffentlich rausposaunt. Aber selbst wenn es öffentlich passiert, dann wird das von den Leuten eher so als eine, wie soll man sagen, noble Ausnahme genommen, statt irgendwie, dass es irgendwie das ist, was diese Person ist oder macht. Sonst üblicherweise hingegen das Negative wird dann direkt als, das ist diese Person, die ist negativ. Das ist zum Beispiel jetzt, wie du gesagt hast, ein Frauenschläger. Jetzt nochmal zu dem anderen Punkt, warum Menschen, wenn sie Geld verdienen oder viel Geld haben, unmoralisch sich verhandeln. Ich glaube, das Geld ist gar nicht der Kern des Problems, sondern die Abhängigkeit an sich ist quasi das, was die Veränderung bringt. Weil ohne Abhängigkeit hast du keinen Druck, dich anpassen zu müssen. Und das, was die meisten Menschen für moralisch halten, ist in Wahrheit eigentlich nur quasi soziales Verhalten oder sozial optimiertes Verhalten unter dem Zwang zu denken, ich muss jetzt mich so verhalten, damit ich sozial innerhalb dieses Kreises bin. Und wenn man aber das Geld hat und dieser Druck dann weg ist, dann macht man plötzlich das, was man will oder machen will. Das heißt, die Moral wird gar nicht so sehr durch das Geld, sondern eben durch die Abhängigkeit, die dann mit dem Geld aufgelöst wird, so festgelegt.
Sehr guter Punkt, ja. Absolut, ich gebe dir da recht, es ist wirklich sehr durchdacht und zeigt vielleicht auch, warum eben manche Leute es schaffen, schon viel früher zu Erfolg, zu monetärem Erfolg zu kommen. Ja, es gibt viele verschiedene Arten des Erfolges, aber Kian hat es ja geschafft, zu monetärem, immensen monetärem Erfolg zu kommen, weil er Dinge anders macht als die Masse. Ja. Übrigens, Leute, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir euch bei unserer Hoss und Hopf Tour mitgeben wollen. Das ist der Kernpunkt, weil wir immer wieder gefragt werden, um was geht's denn da? Wie seid ihr in der Lage, euer Traumleben euch mit eurer Gedankenkraft zu materialisieren, also in die echte Welt zu holen, die Wünsche, die ihr habt, wirklich ausleben zu können. Und ich glaube, der Kian ist das lebende Beispiel, der lebende Beweis, ich in späteren Jahren auch, wie man das schaffen kann. Und wir haben uns auch zwei Experten dazu eingeladen, die das Ganze nochmal von der körperlichen und von der geistigen Seite aus euch erklären können, dass ihr es auch wirklich biologisch und psychisch versteht. Step by step, wie schaffe ich es, mir mein Leben gedanklich so zu materialisieren, dass ich jedes Wochenende das machen kann, was ich möchte, dass ich wirkliche Freiheit leben kann, also in Freiheit entscheiden. Das ist ja das, was der Kian gesagt hat. Entscheidender Punkt ist, du musst dich nicht mehr anpassen, wenn du dieses Geld hast, dann hast du die Freiheit selbst zu entscheiden, was du mit deiner kostbaren Zeit machst. Und deswegen sichert euch auf jeden Fall noch, die letzten Tickets sind ja schon weit über 70% jetzt verkauft. Und das wollen wir machen als große Aufgaben, Tausenden von Leuten das beibringen im Jahr 2025, wie sie ihre Ziele erreichen.
Genau, und das, wie gesagt, auch nicht nur als unterhaltsames Erlebnis, sondern wirklich auch mit Mehrwert für euch. Ein einmaliges Erlebnis. Schaut es euch an, sichert euch die Tickets, die sind noch da. Jetzt meine nächste Frage, Philipp. Wie erkennt man, ob jemand grundsätzlich aus Charakter handelt oder aus Zwang?
Boah, Alter, was kommt da heute der Perser mit diesen philosophischen Fragen hier? Man muss ja richtig nachdenken.
Also wenn jemand handeln muss und es trotzdem tut, ich kann ja meine Antwort erstmal geben, dann ist das, finde ich, erstmal ein Anzeichen. Wenn jemand beispielsweise nicht gefallen muss und trotzdem Rücksicht nimmt, das ist quasi dann diese Prüfung, ob jemand ein Verhalten auch dann zeigt, wenn es ihm nichts bringt. Also würde man freundlich bleiben, würde man loyal sein, wenn man wüsste, dass es niemand bemerkt und man nie wieder beispielsweise auf so eine Person trifft. Und sowas kann man ja beobachten.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Auch wie laut macht es jemand, ja. Spricht der groß darüber, ist es jemand, der kündigt erstmal an, hey, ich übrigens mache jetzt das und das, um dann Aufmerksamkeit zu generieren, um vielleicht eine großzügige Geste zu machen, oder macht er es einfach und du erfährst es vielleicht danach. Ja? Du weißt erst danach, was einer Tolles gemacht hat, aber der hat so gar nicht darüber geredet. Dann kannst du davon ausgehen, er hat es wahrscheinlich freiwillig gemacht. Ja, ich glaube wirklich, es hat einen großen Impact, hat es, wie du erzogen worden bist. Das ist meine persönliche Erfahrung. Welches Werkzeug ist dir von deinem Vater und Mutter, oder du kannst ja auch sein, dass du von einem Bruder oder von, keine Ahnung, einer Pflegefamilie erzogen worden bist, von deinen erziehungsberechtigten Personen, die dein Umfeld geprägt haben, wenn die dir ein Rüstzeug mitgeben, die dir mit gutem Beispiel vorangegangen sind, ja, wo du nicht jetzt, keine Ahnung, krass Gewalt oder Drogenmissbrauch oder mitbekommen hast. Ich meine, manche von diesen Sachen, ich habe das ja mal gesagt, mein Vater ist schwerer Alkoholiker gewesen, ich habe also auch wirklich schlimme Sachen mitbekommen, aber ich habe, wenn du so willst, mit der Gnade Gottes die Reflektierung gehabt, dass ich sowas nicht mehr in meiner eigenen Ehe möchte, nicht mehr in meiner eigenen Beziehung möchte, sondern halt einen eigenen Weg einschlagen. Wichtig ist aber bestimmt, ich kann mir schon vorstellen, ohne Kians Eltern jetzt zu kennen, du siehst schon, die haben dir schon einiges an moralischem Rüstzeug mitgegeben, die haben dir an Erziehung mitgegeben, das hättest du sonst heute gar nicht. Wenn du so schnell nämlich mit Geld in Verbindung kommst und du hast dann solche immense Mengen für einen jungen Mann, ich sage ja immer, ich wäre tot, 100, ich wäre am Sack irgendwo in der Entzugsklinik wahrscheinlich oder so, wenn ich mit 17, 18, 19 schon so erfolgreich gewesen wäre. Und ich denke, da hast du mit Sicherheit schon einiges mitbekommen, was dir geholfen hat, nachher recht stabil zu bleiben.
Absolut. Es gibt natürlich einmal den Einfluss, den Familie auf einen nimmt, also Erziehung, aber auch Erfahrung. Das, was man mitkriegt von anderen Leuten, die sehr, sehr viel Geld haben und wie die sich verändert hatten. Und da hatte ich auch, und da muss ich sagen, das ist auch ein sehr, sehr großer Pfeiler von dem, was dazu beigetragen hat, warum ich mich gar nicht erst so verhalten habe, ist, weil ich es mitgekriegt habe. weil ich ja direkt in Kreise gekommen bin, beziehungsweise bevor ich sehr viel Geld hatte, Freunde hatte, die noch deutlich, deutlich mehr Geld hatten, die mich auch mit in dieses Thema genommen haben, wo ich den Verfall der Person mitbekommen habe. Und das baut auch, gut, dass du es ansprichst, auf die nächste Frage auf, die ich aufgeschrieben hatte. Die ist zwar ein bisschen komplexer formuliert, aber ich erkläre es gleich. Und zwar, ist Moral überhaupt belastbar, wenn sie nicht mit Optionen konkurrieren muss? Das heißt, wenn du als Person, also zum Beispiel, die Frage, ob du bestechlich bist, ist irrelevant, wenn dir niemand jemals ein Angebot gemacht hat. Also du kannst gar nicht beantworten, ob du bestechlich bist. Du kannst sagen, nein, 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 ich bin nicht bestechlich, wenn du gar nicht erst in der Position bist, dass irgendwer versuchen würde, dich für irgendetwas zu bestechen und du dieses Angebot abgelehnt hast. Dann kannst du sagen, nein, ich bin nicht bestechlich. Das ist zumindest das, was ich glaube.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Weißt du, da hast du ja immer so bei der Armee von Leuten heute, die sagen, ich würde sowas nie machen, whatever. Nehmen wir mal als Beispiel, nehmen wir mal Treue. Ja? Da kann jeder seine eigene Sicht darauf haben. Mir ist sowas sehr wichtig, aber man muss ganz klar sagen, da kann jeder sagen, ich mache mal ein krasses Beispiel, wenn du jetzt irgend so ein, du bist ein hässlicher Mensch, ja, ein hässlicher Mensch einfach und innerlich und äußerlich, sorry, ja, so innerlich und äußerlich, dein Charakter ist also auch verrottet. So, und wenn du jetzt sagst, ich würde niemals irgendjemanden betrügen und so, ja, dann kannst du es nicht nachvollziehen, wie wenn du jetzt ein reicher, erfolgreicher, ein Mensch mit guter Ausstrahlung bist und siehst auch noch gut aus und du hast einfach nur Gefahren, die fliegen regelrecht auf dich, die attackieren dich, die stellen dich jeden Tag unter Versuchung und dich dann hinzustellen und sagen, also ich weiß ganz genau, sowas würde ich nie machen. Nein, walk in the shoes of somebody else, laufe in den Schuhen von jemand anderem, erst dann weißt du überhaupt, wie dem seine Realität aussieht und Menschen können komplett unterschiedliche Realitäten haben, komplett andere Leben. Und der eine meint, wie es Leben läuft, bei sich, so ist es auch bei anderen, nein, keiner weiß, der mich nicht genau kennt oder mein Leben gelebt hat, wie mein Leben sich anfühlt. Ich weiß auch nicht, wie Kieran sein Leben sich anfühlt. Man kann es sich vielleicht ein bisschen reininterpretieren, aber niemand weiß, was für einen Druck er hat. Niemand weiß, was seine großen Probleme sind. Du weißt es bei mir auch nicht. Ja? Und ja, deswegen ist es ganz klar so, ohne dass du getestet worden bist, kannst du eigentlich keine Meinung zu irgendwas abgeben.
Genau, getestet in dem Sinne, dass du die Möglichkeit hast und dich wählen und entscheiden musstest, weil Moral erst dann beginnt, wenn man zwischen etwas wählen muss und sich dann dafür entscheiden muss und nicht, man hat gar nicht die Option, man kann einfach nur über etwas Theoretisches reden und sich als etwas Besseres darstellen. So, jetzt nochmal eine weitere Frage, die vielleicht auch so ein bisschen psychologisch ist. Warum hat Geld die Tendenz, innere Konflikte zu verstärken statt zu lösen?
Boah, gute Frage. Ich kann mir vorstellen.
Also glaubst du, sorry, ich erweitere den Kontext, damit du weißt, was ich meine. Wird ein unsicherer Mensch durch Geld sicherer oder noch unsicherer?
Das ist eine gute Frage. Ich würde behaupten, dass es mich sicherer gemacht hat. Jetzt ist die Frage, wie unsicher war ich vorher? Ich glaube, wenn wir weiterhin vom Amplifizieren ausgehen, dann kann man sagen, dass Menschen, du siehst ja oftmals bei so sehr, 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 sehr reichen Menschen, vor allem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man unterscheiden sollte, haben sie es geerbt oder haben sie sich selbst erarbeitet? Wenn sie sich selbst erarbeitet haben, dann wurde Energie, also Schaffenskraft gegen monetäre Energie ausgetauscht. Du hast Schaffenskraft reingegeben, hast monetäre Energie, Geld zurückbekommen. So ist es bei uns beiden. Wir haben massive Arbeitsenergie reingesteckt und jetzt haben wir halt massiv auch was zurückbekommen. Aber wenn du natürlich ein Erbe bist von einem riesigen Konzern, du erbst irgendwie einen Pharmakonzern, der 5 Milliarden schwer ist oder so, diese Leute oftmals, kenne ich eigene Beispiele auch, Freundeskreis und so weiter, da ist es so, das schadet ihnen nachhaltig, weil sie innerlich ganz genau wissen, sie haben selbst nichts dafür getan.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Das Geld an sich, bei Leuten, die es beispielsweise erben, gibt ihnen ja direkt unmittelbar quasi externe Rechtfertigung dafür, ohne irgendwie innerlich Stärke aufweisen zu müssen, um einen Weg zu gehen, um irgendwo hinzukommen, um dieses Geld dann am Ende zu verdienen, um diese Rechtfertigung verdient zu haben. Das würde ich auch als das Problem sehen, weil dann kann man quasi jedes Verhalten rationalisieren und sagen, ja, ich habe es mir verdient, ich schaffe Arbeitsplätze, ich spende ja. Ich habe mir lustigerweise auch ein Video dazu angeschaut. Es gab wohl mal ein Experiment, da wurde Monopoly gespielt, da wurde Teilen der Spieler, vielleicht kennst du das Experiment, quasi einfach ausgelost, du bist reich, du bist arm, die reich waren, haben statt einen Würfel zwei Würfel bekommen, haben über Los doppelt so viel Geld bekommen und haben auch mit doppelt so viel Geld angefangen. Und diese Spieler haben dann wohl psychologisch über das Spiel hinweg am Ende, wenn das Spiel zu Ende war, erstens haben sie während des Spiels mehr Ausdruck gegeben, dass sie ja gewinnen. Und dann am Ende, als das Spiel zu Ende war, man gefragt, hey, und warum hast du gewonnen, haben sie meist schon vergessen oder gar nicht erst richtig realisieren wollen, dass sie durch diese Vorteile gewonnen haben, sondern einfach nur, hey, ja, ich bin halt besser, ich habe halt besser gespielt als die anderen. Und das ist halt leider auch ein negativer Faktor, eine Eigenschaft, die Menschen mit sich tragen, wenn sie Geld einfach bekommen, dass sie dann nach außen hin direkt diese Rechtfertigung, dieses Selbstbewusstsein mit sich tragen. So.
Darf ich dir jetzt noch eine letzte Frage stellen? Jetzt hast du so viele gestellt, Kian. Ich muss jetzt dir auch mal eine stellen. Gerade mal beim Thema Geld. Schau mal, wir leben beide in einem Umfeld, wo sehr viele Leute, ich würde sagen, die Mehrheit der Leute sehr erfolgreich sind und damit viel Geld haben. Und du weißt ja, in Deutschland ist es eine sogenannte Neidgesellschaft. Viele Leute beäugen reiche Menschen oftmals misstrauisch und wissen gar nicht warum, aber irgendwie denken sie schlecht über die, weil der Staat und die Medien sagen, reiche Leute sind schlecht und die sind in Wahrheit alle Verbrecher oder die sind nur mit einem Verbrechen. Warum ist es nicht so bei dir? Warum denkst du nicht per se mal schlecht über jemanden, dem du begegnest, wenn du nichts über ihn weißt, von dem du nur weißt, der ist jetzt Multimillionär?
Also die Frage ist, warum ich nicht direkt schlecht über die Person denke.
Mhm. Genau.
Ich glaube, weil ich selber mitbekommen habe, einfach wie viel Aufwand, wie viel Arbeit, wie viel Leistung reingebracht werden muss, um Geld zu verdienen. Klar gibt es Ausnahmen, aber in den meisten Fällen, ich würde sogar sagen, der Großteil der Menschen arbeitet hart für ihr Geld, für die Position, in der sie sind. Und sie müssen auch nach wie vor arbeiten, selbst wenn sie mal da ankommen, damit sie diese Position nicht verlieren. Und ich glaube, die Menschen, die in einer, so wie du sagst, deutschen Neidgesellschaft leben, haben nicht das Gefühl und sind gar nicht in Berührung jemals damit gekommen, was das an Arbeit und Aufwand erfordert und Disziplin, um dahin zu kommen. Und betrachten es so aus einer Vogelperspektive, die ihnen gar keinen Einblick dahingehend gibt, wie viel du da wirklich für reinstecken musst. Und sehen es dann als unfaires, ja, die haben etwas, was ich nicht habe und die haben es nicht mehr verdient als ich, weil die nicht anders sind als ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, absolut richtig. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt anwenden, weil es auch einfach dumm ist. Es zerstört deine eigene Aspiration, Geld zu machen. Wenn du schlecht über andere Leute mit Geld denkst, dann ist es eine negative Energie, die du aussendest. Die kommt negativ in doppelter Form auf dich zurück. Ich sage dir, wenn es irgendein Erbe ist, I don't give a shit, egal wer, ich wünsche es jedem, ich gönne es jedem. Ich gönne es dir, all das Geld dieser Welt, ja, weil ich selber möchte, dass ich vom Leben vergönnt bekomme, dass ich es kriege. Und es geht nur, wenn ich nicht gleichzeitig Leute missgünstig betrachte und sage, das mag ich aber gar nicht oder ich mag den aus irgendeinem Grund nicht, dann verwehrst du dir selber die eigene Möglichkeit von Reichtum. Das ist auch ein Punkt, worauf wir eingehen werden in unserer Hoss und Hopf-Tour, Leute. Habt eine positive Einstellung Geld, Erfolg und Reichtum gegenüber und das Leben wird euch selbst viel stärker begünstigen, dass der Fluss des Überflusses auch über euch kommt. Ganz wichtige Regel.
Absolut. Danke für die letzte Frage, Philipp. Checkt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ab. Es gibt noch Tourtickets zu kaufen. Es wird ein einmaliges Erlebnis. Wir freuen uns auf euch und es gibt noch einige Tickets für euch. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss.